schöner wohnen.
Der Podcast zur Wohnungsfrage. Mit Philipp Möller
und Niklas Schenker.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schöner Wohnen, dem Podcast zur Wohnungsfrage. Ich bin Philipp Möller und neben mir sitzt wie immer Niklas Schenker.
Hallo.
Und wir haben heute einen Gast eingeladen, Joram Gerhard von der Finanzwende. Genau, wir wollen nämlich heute über die Geschäftspraktiken von finanzialisierten Wohnungsunternehmen, wie zum Beispiel der Vonovia, LAG, TAG sprechen. Denn Finanzwende hat dazu letztens eine Studie herausgebracht und die hat ziemlich krass eingeschlagen. Und wir wollen uns heute ein bisschen mit den Ergebnissen der Studie beschäftigen und auch den Auswirkungen dieser Geschäftspraktiken auf den Mietmarkt, auf die Mieterin. Ja, Joram, vielleicht stellst du dich einfach nochmal selber vor und erzählst uns auch ein bisschen was die Finanzwende so macht.
Klar, ich freue mich hier zu sein. Wie gesagt, ich bin Joram. Bei Finanzwende als Themenreferent in Beschäftigung. Und du hattest ja schon die Themen erwähnt, das ist Finanzsystem und Realwirtschaft. Das heißt, bei mir sind ganz verschiedene Themen, wo der Finanzsektor mit der Realwirtschaft zusammenkommt. Das wird sicherlich gleich noch konkreter. Als Titel ist das erstmal sehr abstrakt. Finanzwende selber und die Finanzwende-Recherche, also diese Einheit, womit wir hier diese Studie geschrieben haben. Die Finanzwende-Recherche ist eine Tochtergesellschaft der Finanzwende, die vielleicht einige kennen. Finanzwende an sich ist eben ein Verein, der sich für stabile Finanzmärkte einsetzt. Im Großen und Ganzen sagen wir immer, Finanzmärkte sollen wieder den Menschen dienen, weil sie es eben nicht tun, wenn sie instabil sind, wenn sie auch Werte abschöpfen oder wenn sie eben unnachhaltig agieren. Das heißt, wir setzen uns dafür ein. Und bei Finanzwende Recherche schreiben wir eben Analysen und sorgen somit halt für Aufklärung und Aufarbeitung dieser Themen. Da gibt es verschiedene Bereiche, das sage ich vielleicht auch nochmal ganz kurz. Es gibt da natürlich den Verbraucherschutz, es gibt Finanzkriminalität, es gibt nachhaltige Finanzen. Also alles Themenbereiche, wo wir Experten und Expertinnen haben. Und ich selber bin im Team Finanzsystem und Realwirtschaft. Wir gucken uns jetzt, und das ist so in den letzten Jahren tatsächlich vor allem an, wo der Finanzsektor, also auch verschiedene Finanzmarktakteure, zu denen wir gleich, glaube ich, noch kommen, was das überhaupt ist, auf die Realwirtschaft wirken. Und genau, das ist ziemlich interessant oder eben auch dramatisch manchmal, wenn die Finanzmarktlogik oder Finanzmarktakteure in Bereiche des täglichen Lebens gehen. Daseinsvorsorge, Grundversorgung kann das auch genannt werden. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn ein Finanzmarktakteur wie eine Private Equity Company zum Beispiel, die wir auch gleich nochmal aufschlüsseln, was das ist, ein Pflegeheim kauft. Ja, wir haben eine Studie zu Pflegeheimen, zu Finanzmarktakteuren in Pflegeheimen gemacht. Das war letztes Jahr. Wir haben dieses Jahr schon eine Studie zu Finanzmarktakteuren im Gesundheitssektor gemacht, also Arztpraxen. Und die letzte Studie, die wir jetzt veröffentlicht haben, ist eben die, die jetzt hier auch vor uns auf dem Tisch liegt. Das ist eben die Studie zu Finanzmarktakteuren im Wohnungssektor. Das sind drei Beispiele, wo sich zeigt, dass der Finanzmarkt dort expandiert ist in den letzten Jahren und eben auch schädliche Auswirkungen hat. So, wir wollen erstmal die Auswirkungen untersuchen und sehen eben ganz oft, dass das so läuft, dass der Finanzmarkt dort nicht seine Rolle erfüllt, die er eigentlich soll oder sollte, wenn man das mal so definiert. Der Finanzmarkt soll ja eigentlich den Menschen dienen, indem er einfach dafür sorgt, zum Beispiel, dass Kapital für wichtige Sachen da sind. Und in diesen Bereichen sieht man, wie wir jetzt in der Studie gleich auch nochmal besprechen, dass er das eben dann doch oft nicht tut. Vielleicht erstmal so viel dazu zur Finanzwende an sich. Genau.
Ja, das passt doch auf jeden Fall ziemlich gut auch zu unseren zu unserem Podcast. Wir haben uns ja in der Vergangenheit immer wieder auch mit den Geschäftspraktiken von Vonovia und Co. beschäftigt. Natürlich auch über Instrumente gesprochen, wie man diese finanzialisierten Wohnungsunternehmen zurückdrängen kann. Aber vielleicht steigen wir mal ein bisschen ein. Also es geht ja als Überthema um die Finanzialisierung des Wohnens. Und da ist natürlich glaube ich, ganz entscheidend, dass man sich erstmal anschaut, inwiefern unterscheiden sich dann eigentlich in ihren Geschäftspraktiken Vonovia, TAG, Private Equity Fonds tatsächlich in ihrem Geschäftsgebaren, in ihren Handlungsinteressen auch von anderen Akteuren auf dem Wohnungsmarkt, also beispielsweise Genossenschaften, kleinen privaten Vermietern oder landeseigenen Wohnungsunternehmen. Und vielleicht kannst du auch noch ein bisschen erzählen, welche Unternehmen gehören da eigentlich so dazu?
Und was macht ihr eigentlich aus im Sinne von Finanzialisierung des Wohnungsmarktes?
Genau, ich glaube, es ist ein ganz guter Weg, einmal zu sagen, welche Akteure haben wir hier überhaupt untersucht, damit Leute vielleicht bei ein, zwei Namen schon mal gehört haben, damit so ein Bild entsteht. Ich kann dann auch gleich vielleicht am Anfang einmal noch kurz mal sagen, was so die Kernpunkte auch sind, was wir da rausgefunden haben, bevor wir so richtig, richtig da tief einsteigen. Genau, die Akteure, die wir hier untersucht haben, im Namen sind erstmal Vonovia, in Klammern Deutsche Wohnen, ne, weil war ja mal vorher noch nicht Teil davon. Die LEG hast du schon erwähnt, vor allem in Nordrhein-Westfalen aktiv. TAG, GCP, Grand City Properties. Das sind erstmal die vier größten börsennotierten Wohnungsunternehmen in Deutschland. Wir sprechen ja aber hier von erstmal größer von Finanzmarktakteuren. Wir wollten und machen das auch eigentlich nicht nur die börsennotierten Untersuchungen, sondern eben auch andere Akteure, weil das sind ganz verschiedene, die da aktiv sind. Das heißt, wir haben auch uns Blackstone angeguckt, weil das einer der größten Akteure im Private Equity Bereich ist. Private Equity heißt, das sind private Kapitalbeteiligungsgesellschaften.
Komplizierter Begriff.
Komplizierter Begriff, sind aber in unseren anderen Studien zum Beispiel sehr, sehr große und problematische Akteure. Weil die tatsächlich als Geschäftsmodell haben, einzusteigen in so welche Bereiche wie Pflege, Arztpraxen, Wohnen und dort irgendwann wieder rauszugehen, aber mit einem riesigen Gewinn. So. Und Vonovia und die waren auch mal eine Private Equity Gesellschaft. Ich nenne noch die anderen Akteure, die wir auch mit untersuchen, Heimstaden, Adler und seine Untergruppen, ne? Adler Real Estate und genau, ich hoffe, dass ich da jetzt nicht noch einen vergessen habe. Was ich jetzt auch schon sagen kann, ist, was man halt am besten untersuchen kann in Deutschland, sind diese vier größten börsennotierten Unternehmen, weil die Datenlage ist einfach sehr schlecht. So, zu Blackstone kannst du echt wirklich wenig rausfinden in diesem Bereich. Das heißt, die Hauptpunkte, die Hauptuntersuchung ist eben zu den größeren börsennotierten Wohnungsunternehmen, weil das auch einfach die größeren Akteure sind. Und dann noch mal kurz, warum nennen wir die jetzt finanzialisierte Wohnungsunternehmen. Finanzialisierung an sich, das Wort in manchen Kreisen sehr bekannt, in anderen so, was soll das denn sein? Wir versuchen das wirklich auch nicht so oft zu benutzen, das Wort, weil das an sich einfach mit, das macht es alles so kompliziert. Es geht grundsätzlich bei der Finanzialisierung darum, wenn Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen das beschreiben, erstmal grundsätzlich darum, dass in den letzten 30, 40 Jahren schon länger die Logik der Finanzmärkte sich erstmal komplett gedreht hat und dann dazu sich ausweitet auf ganz verschiedene Bereiche. Das heißt, da beschreiben Wissenschaftler vor allem auch, dass sich so Finanzmarktkennzahlen plötzlich in unserem alltäglichen Leben wiederfinden und so weiter. Noch zentraler für mich, finde ich, und auch so die Definition, womit ich am meisten arbeite, ist eben der Zusammenhang zwischen Finanzmarkt und der Realwirtschaft, unserem Leben, alles muss irgendwie finanziert werden. Ne? Also jedes kleine Projekt braucht irgendwie Geld. So, ne? Und vieles der großen Projekte braucht eben auch Geld vom Kapitalmarkt, vom Finanzmarkt. Das war früher eigentlich ein Win-Win-Szenario. Ja, du bist als Bäcker irgendwie zur Bank gegangen und hast einen Kredit bekommen und das war alles eigentlich ganz gut. Und dann hast du damit gewirtschaftet. Du hast was gewonnen als Bäcker, hast eine neue Maschine und die Bank hat auch gewonnen. So. Und das Verhältnis, sehen wir, hat sich jetzt in den letzten Jahren, 10, 15, 20 Jahre, es ist in Ländern ganz unterschiedlich, ne? Aber es hat sich gedreht zu oft einem Win-Lose-Verhalten, ne? Also Win-Lose-Verhältnis, sage ich jetzt mal. Und zwar, dass der Finanzsektor nicht mehr diese Rolle erfüllt, dass er quasi als Dienstleister der Gesellschaft da ist oder der Wirtschaft.
Sondern quasi ein Eigenleben entwickelt hat.
Ein Eigenleben, genau. Er beschäftigt sich immer mehr mit sich selber. Er ist extrem gewachsen. Es gibt auch eine Zahl, die wir öfter immer benutzen, dass das Verhältnis von der Realwirtschaft zum Finanzsystem war um 2000 so 1:4. Also auf eine Einheit Realwirtschaft, auf ein Auto kamen 4 Einheiten Finanzsystem. Das ist jetzt mittlerweile bei 1:8. Mhm. So, und das sind aber Zahlen mit sehr vielen Nullen, dieses 1:8. Ne? Genau, das ist erstmal grundlegend die Finanzialisierung. Und jetzt sprechen wir ja über die Finanzialisierung des Wohnens. Und da ist quasi der zentrale Punkt, würde ich jetzt mal sagen, auch wieder viele Dimensionen natürlich, aber der zentrale Punkt ist einfach, das Wohnen ist ein Grundbedürfnis, so hat früher anders funktioniert, als es heute es tut. Und das Wohnen wurde immer mehr, also das Mietwohnen in diesem Falle, immer mehr auch von dieser Logik halt übernommen, so, ne? Stück für Stück. Und das hat Auswirkungen, die jetzt auch viel diskutiert werden. Es wird sehr selten so benannt, dass es tatsächlich darum geht, dass eben die Finanzmarktlogik hier in vielen Bereichen einfach so fortgeschritten ist und das vielleicht so eine grundlegende Entwicklung ist, die man vielleicht mehr beschreiben sollte. So. Und dass es eben Teil des Problems ist und nicht Teil der Lösung. So. Und das ist auch eigentlich die Kernaussage der Studie, ist nämlich, es gibt viele Probleme im Wohnungssektor. Die Finanzmarktakteure beschreiben sich oft als Teil der Lösung. Das ist ja sogar so ein, ne,
Geschäft. Haben wir auch schon immer wieder drüber gesprochen hier im Podcast. Vonovia hat sich ja immer gerne als Teil,
genau, der Lösung. Genau, es steht auf dem Geschäftsbericht als schönes Titelblatt. Ich glaube, das ist einer der Geschäftsberichte der letzten Jahre. Steht Teil der Lösung drauf. Unser Ergebnis ist nach dieser Analyse, nee, sie sind tatsächlich eher Teil des Problems. So. Und dadurch, dass sich der Wohnungssektor dem Finanzmarkt hier so extrem geöffnet hat, ne? Also klar, früher Wohnungen wurden immer auch über den Finanzmarkt finanziert und so, aber es ist eben eine ganz andere Dimension, über die wir hier sprechen, haben wir ein Problem. So, es gibt viele Probleme auf dem Wohnungssektor, aber das ist eben eines dieser. Und das beschreiben wir entgegen der öffentlichen Selbstdarstellung. Genau, machen die Wohnungsunternehmen eben nicht das, was wir gerade brauchen, zum Beispiel Neubau in den letzten Jahren, sondern haben ganz andere Logiken so.
Ich glaube, da steigen wir gleich ja nochmal etwas tiefer ein. Genau. Aber erstmal, also ich glaube, das kann man ja auch nochmal kurz zusammenfassen, die Bedeutung dieser finanzialisierten Wohnungsunternehmen, gerade auch in einer Stadt wie Berlin. Also es gibt in Berlin nicht ohne Grund den Volksentscheid Deutsche Wohnen und Co. Eignen, der sich ja ganz gezielt praktisch mit den finanzialisierten Wohnungsunternehmen, Vonovia, Deutsche Wohnen etc. beschäftigt. Da geht es um Berlin um 250.000 Wohnungen plus minus. Das heißt also, es gibt einen großen regionalen Schwerpunkt sicherlich in Berlin, aber auch in anderen Städten wie Leipzig etc. Und ich glaube, man kann einfach zusammenfassen, dass die finanzialisierten Wohnungsunternehmen in den letzten Jahrzehnten vielleicht ja auch einen wahrhaftigen Aufstieg erlebt haben. Also Vonovia und Deutsche Wohnen hat so eine zunehmende Konzentration in der Branche stattgefunden. Vonovia und Deutsche Wohnen sind dann irgendwann auch sogar in den DAX aufgestiegen. Mittlerweile sieht es ein bisschen anders aus. Wir reden jetzt eher über einen krassen Abstieg dieser Unternehmen an der Börse. Aber trotzdem ja so ein bisschen die Frage, was hat diese Unternehmen eigentlich so erfolgreich gemacht und die Anlage, dort zu investieren, so attraktiv? Mhm.
Ja, genau. Du hast jetzt gerade schon nochmal erwähnt, dass es tatsächlich vor allem in Großstädten, ne, so ein Problem ist. Ich glaube, es ist auch gut am Anfang zu sagen, ist tatsächlich auch einer der ersten Teile in der Studie, erstmal zu sagen, okay, wie viel gehört denen überhaupt? Das ist auch eine sehr wichtige Frage, weil das eben sehr oft auch kommt, so, denen gehört ja gar nicht so viel. Ne? Mhm. So, Deutschland ist erstmal Mieterland, ich glaube so roundabout 40 Millionen Wohnungen, 20, ungefähr die Hälfte sind Mietwohnungen und der Bestand der Unternehmen, die wir jetzt hier untersucht haben, ist in 2020 zumindest vor der Krise fast 1 Million gewesen. So. Mhm. Und das bedeutet erstmal, okay, das ist gar nicht der Großteil. Aber, du hattest es jetzt schon erwähnt, in den angespannten Wohnungsmärkten, das ist da, wo die aktiv sind. Und dort haben sie eben einen viel größeren Anteil. Mhm. Zeigen wir auch in der Studie eben, wie dieser Anteil gewachsen ist. Und zwar in den letzten roundabout 10 Jahren eben in den meisten Städten mindestens verdoppelt, in einigen verdreifacht. Das sind jetzt die 7 größeren Städte, so, ne, von Hamburg, Berlin bis Erfurt, ne, München, Leipzig.
Und dann gibt es ja auch noch so, was ich auch ganz spannend finde, dass es dann quasi auch noch so Ausreißer gibt, zum Beispiel Kiel, wo der Vonovia dann 1/4 des Wohnungsmarktes gehört, wo man ja dazu sagen muss, Kiel hat ja tatsächlich damals, das ist ja auch die Ursache davon, dass überhaupt dieser Aufstieg zustande kam, dass Kiel einfach seine komplette Wohnungsbaugesellschaft verkauft hat und diese Wohnungen heute dann quasi in der Hand der Vonovia sind. Genauso gleiches Beispiel Dresden, wo ja auch einfach, in Berlin wurden ja einzelne Wohnungsbaugesellschaften verkauft, aber in Dresden und Kiel hat man einfach das komplette öffentliche Wohneigentum einfach den Finanzmarktakteuren quasi zum Fraß vorgeworfen.
Genau. Also die Geschichte der Finanzialisierung gehört, ist erstmal wichtig, ne? Also früher, hast du gesagt, gehörten die Wohnungen eben anders, zum Beispiel den auch Unternehmen, ne? Auch Werkswohnungen gab es, aber eben auch vor allem den Städten und so, und da wurde sehr viel privatisiert. So, das war der erste Start. Und früher wurde das Geld vor allem damit gemacht, das auch hin und her zu verkaufen. Ne? Da waren ganz viele Verkäufe und dann hast du teilweise sogar das Ding nicht mal vermietet, weil es hat sich mehr gelohnt, das einfach kurz zu halten und dann wieder zu verkaufen. So, das war ganz grob gesagt die erste Finanzialisierungswelle. Das waren vor allem Private Equity Unternehmen, das waren Hedgefonds, das waren Finanzmarktakteure, die gar nicht an einer langfristigen Vermietung interessiert waren. Die haben sich dann aber, und das ist bei den Unternehmen teilweise ganz anders, ne? Einige Unternehmen stehen schon Jahre lang. Adler ist zum Beispiel auch schon viel älter. Aber Vonovia an sich mit dem Namen, das habt ihr bestimmt auch mal im Podcast erwähnt, ist ja noch gar nicht so alt. Ne? Die hießen früher ganz anders und davor noch mal ganz anders und haben sich zusammengeschlossen aus verschiedenen so dann Private Equity geführten, also Private Equity Fonds. Und damals, wie gesagt, das Geld wurde vor allem mit dem Handel gemacht, mit dem Verkauf, dem Ankauf, Wiederverkauf. Und jetzt in den Jahren seit der Finanzkrise reden wir eigentlich darüber, dass die dann vor allem die Wohnung auch länger gehalten haben und das Interesse haben, und das können wir gleich beschreiben, warum das so ist, dort länger zu halten. Ne? Und ich glaube, die Frage, die du jetzt auch eben gestellt hast, die geht ja schon so ein bisschen in die Richtung, womit machen die eigentlich ihr Geld, oder?
Ja.
Ne? Und das würde ich jetzt erstmal vor allem ganz wichtig zwischen Vorkrise, also vor der aktuellen Krise, vor der Zinswende, die ja durch Energiepreise, also durch die Inflation vor allem gekommen ist und den Krieg in der Ukraine und so weiter, also jetzt ungefähr seit 2 Jahren, ne, ist. Das heißt, wir müssen da unterscheiden, Geschäftsmodell vor der Krise und nach der Krise. Wenn Wohnung in der Hand von börsennotierten Wohnungsunternehmen oder anderen Finanzmarktakteuren sind, dann ist der Zins eine extrem wichtige Zahl, eine Finanzmarktkennzahl. Die ist auch für andere Akteure wichtig. Ne? Nicht falsch verstehen, es bauen jetzt gerade sehr viele nicht, weil sie irgendwie das jetzt gerade nicht finanziert bekommen bei so Zinsen über 4-5% so. Aber für diese Börsennotierten ist das viel zentraler, diese Zahl. Ne? Und das heißt, da geht dann alles schief. Also wenn dann so eine Zinswende auch in diesem Tempo kommt, so kannst du, also da werden die Köpfe über den Hand geschlagen, so Weltuntergangsszenario. Ich fange jetzt erstmal an mit dem Geschäftsmodell vor der Krise, ne, weil wir das konnte man dann schon untersuchen. Ich sage auch einmal, untersuchen konnten wir es tatsächlich wirklich nur so richtig bei diesen börsennotierten. Börsennotierte Wohnungsunternehmen müssen jährlich Berichte, tatsächlich sogar quartalsweise und öfter noch Berichte veröffentlichen. Das sind dann die Geschäftsberichte jährlich und die können wir uns angucken. Das haben wir auch gemacht. Das ist natürlich immer auch die Sprache, die da sprechen. Das heißt, ne, wir müssen uns da irgendwie durchwühlen und auch verlassen quasi so auf die Sprache, die sie da verwenden, die Sachen, die sie veröffentlichen. Bei den anderen Akteuren, die teilweise viel aggressiver auch noch agieren und quasi viel mehr finanzmarktorientierter sind, viel höhere Renditeerwartungen haben, wie zum Beispiel Private Equity Unternehmen, ist das halt wirklich, also Teil, das ist eigentlich unmöglich, also weil da hast du die Daten nicht, ne? Bei den börsennotierten Wohnungsunternehmen ist es halt so, dass die, und das beschreiben wir mit der Abschöpfungsquote, eine zentrale Orientierung haben. Und zwar die Orientierung ist die an den Aktionären. Das ist auf Englisch das Shareholder Value. Teil der Finanzialisierung bei Unternehmen, die jetzt nicht im Wohnungssektor sind, wäre das zum Beispiel Unternehmen, die früher Kühlschränke gemacht haben, haben sich voll auf Kühlschränke fokussiert, sind jetzt plötzlich irgendwie zur Hälfte mit Finanzmarktleuten drin und orientieren sich viel mehr in ihrem Produkt, aber auch in ihrer Arbeitsweise daran. Eben an dem Wert, der für die Aktionäre dann rausgemacht wird. Das ist bei den Wohnungsunternehmen ganz gut sichtbar über diese Abschöpfungsquote. Die ist einfach nur die Verwendung der Mieteinnahmen, also sagen wir die Verwendung von 100 Euro Miete, wie viel fließt eigentlich an die Aktionäre? Und was wir da für 2021 zum Beispiel ausgerechnet haben, ist, dass im Durchschnitt 41 Euro von diesen 100 Euro an die Aktionäre, also 41 Euro von 100 Euro Miete sind quasi direkt an die Aktionäre geflossen über die Dividenden, so 41%. Ne? Und das war das Modell vor der Krise. So, die sind ja so tief in der Krise, dass die gerade überhaupt nichts ausschütten. Dazu kommen wir, glaube ich, gleich. Das heißt nämlich nicht, dass alles gut ist, ne? Dass die jetzt nicht ausschütten. Und dass diese Abschöpfung oder ja, diese Erhöhung der Ausschüttung haben sie vor allem einmal über die Steigerung der Einnahmen gemacht und die Senkung, die Sparmaßnahmen, um Kosten zu senken. Einfach damit mehr übrig bleibt am Ende. Und bei den Einnahmesteigerungen reden wir halt über Mietsteigerung natürlich. Ich nenne die vielleicht einmal kurz. Die verschiedenen Strategien, es macht Sinn, da jetzt vielleicht in einzelne ein bisschen tiefer reinzugehen. Ich finde, bei den Mietsteigerungen, da sind tatsächlich die Experten auch in eurem Umfeld. Das wissen die Mietervereine so, ne? Wie diese Akteure halt nochmal alles ausnutzen, was möglich ist, um Mieten zu steigern. Ganz klar. Das andere ist eben, dass sie vor allem über Modernisierung, weil das im deutschen Mietrecht dann halt so zum Beispiel möglich ist, über die Modernisierung die Miete zu erhöhen. Wir haben auch schon mal ein kleines Video gemacht, wo uns eine Mieterin dann gezeigt hat, dass sie da halt, ja, ganz lustig, also so eine Toilette hatte, die sie wirklich nicht wollte. Und die halt ausgetauscht haben, das ist jetzt so eine fliegende Toilette, wo man irgendwie drunter wischen kann. Aber sie hatte vorher auch eine Toilette, die braucht sie nicht.
Ja.
Und das hat halt ihre Miete erhöht. So, das war im großen Stile dann eine Strategie. Das kann man in den Geschäftsberichten sehen, wie viel das auch gebracht hat. Genau, es gibt dann eben noch andere Strategien, aber das ist, finde ich, eine ganz anschauliche, weil das eben dazu geführt hat, dass die Abschöpfungsquote in den letzten Jahren bei den vier untersuchten börsennotierten Unternehmen, also Vonovia, LEG, THG, GCP, die anderen, da waren die Zahlen nicht so gut, das haben wir dann nicht untersucht. Bei denen ist die Abschöpfungsquote in den letzten Jahren eben gestiegen, also bis 2021. Das war irgendwie zwischen, ja, am Anfang so um die 35% und jetzt eben hatte ich ja erwähnt, dass 2021 im Schnitt 41% der Mieteinnahmen direkt an die Aktionäre gehen. Das führt dann dazu, dass weniger Geld für anderes übrig ist, ne? Und vielleicht, das ist vielleicht auch gleich die Überleitung so ein bisschen zur Krise.
Vielleicht genau, also würde ich noch mal eine Rückfrage stellen, weil du hast gesagt, und vielleicht kannst du es quasi noch mal in ein paar Sätzen erklären. Du hast gesagt, dass der Zins im Endeffekt zentral ist für diese Finanzmarktakteure. Und ich meine, der Zins, du hast es ja erwähnt, ist ja das, was sie jetzt gerade auch in die Krise bringt, also die Zinswende, die Erhöhung der Leitzinsen durch die EZB. Aber vielleicht kannst du nochmal genau erklären, warum der Zins so zentral ist für die.
Genau, also einmal als Beispiel erstmal, ne? Verschiedene Finanzmarktkennzahlen sind für finanzialisierte Akteure wichtig, ne? Also es sind auch andere. Der Zins ist aber natürlich zentral. Und auch nochmal zur Klarstellung, der ist eigentlich wichtig für alle Akteure im Immobilienmarkt. So, ne? Das also jetzt nicht zu denken, der Zins sei irgendwie was nur die Novas und so betrifft. Aber, also das führt uns jetzt zu einem Teil des Geschäftsmodells, das vor der Krise bestand, was denen jetzt tatsächlich, das kann man so sagen, auf die Füße gefallen ist. So, das führt uns jetzt zur Krise. Nämlich, die haben nicht nur die Abschöpfungsquote irgendwie erhöht, also die Mieteinnahmen erhöht, die sie dann ausschütten können, sondern sie haben auch sehr viel angekauft, sehr viele Wohnungen. Also die sind ja von insgesamt irgendwie hatten die 200.000 Wohnungen so rund roundabout um 2005 und waren 2020 bei 1 Million. Das sind die wir untersucht haben zusammen. Bei Vonovia ist die größte Vermieterin. Das ist ja nochmal viel krasser da, dieser Anstieg. Das heißt, die haben sehr viele Wohnungen gekauft und das hat einen Grund, nämlich aggressives Wachstum war Teil dieser Geschäftsstrategie, weil sie dadurch ihren Aktienkurs stärken können. Also umso größer dein Vermögen als dieses Unternehmen ist, umso größer dein Portfolio an Immobilien, an Wohnungen ist, umso mehr bist du halt im Auge der Aktionäre tatsächlich attraktiv. Und da kommt jetzt nicht nur, dass sie Wohnung gekauft haben, sondern die haben Wohnung immer jedes Jahr neu bewertet. So. Das können sie, das ist erstmal, es ist jetzt nichts irgendwie Kriminelles oder so, ne? Also es ist einfach Rechnungslegung. Im Rechnungswesen eigentlich, wenn du ein Portfolio hast, eine Immobilie zum Beispiel oder was anderes, dann kann die an Wert gewinnen und den Gewinn machst du eigentlich erst, wenn du es verkaufst. Das ist normal. Immobilienunternehmen können das jährlich machen, das heißt jährlich ihre Bewertung der Immobilien erhöhen und dann tatsächlich auf dem Papier erstmal nur diesen Gewinn ausweisen. Und das ist also eine fiktive Bewertungsgewinn. Die haben das noch nicht verkauft, sondern in ihren Büchern. Das steht nur auf dem Papier, das ist jetzt alles viel mehr wert. Das führt wiederum dazu, dass die Aktionäre, das Shareholder Value steigt, weil der Wert der Firma steigt und eben auch die Aktienkurse. Und da kommt der Zins ins Spiel, weil diese Bewertung, die machst du einmal zentral über den Zins. So, sinkende Zinsen machen Immobilien als Anlage interessanter so, und sorgen alleine dafür schon für steigende Immobilienwerte. Umgekehrt bedeuten steigende Zinsen, dass das wieder sinkt. Da komme ich jetzt gleich zur Krise, weil das haben wir ja jetzt gerade. Nur noch, damit es komplett ist, die Bewertung dieser Wohnung ist auch zukünftige Mieteinnahmen. Das fließt da auch ein und auch andere Faktoren in diese Berechnung. Das heißt, das ist deswegen kauft man noch mehr und noch mehr und noch mehr Wohnungen, weil du dann sagen kannst, ich habe noch mehr zukünftige Mieteinnahmen. Mhm. So, da geht es tatsächlich einfach nur um den Wert auf dem Papier. So, und da sitzen keine Ahnung, wie viele Leute dann in diesem Unternehmen an dieser Strategie, so die für uns, glaube ich, jetzt auch für die Hörer und Hörerinnen vielleicht wirklich komplett abstrakt ist. So, das hat erstmal irgendwie gar nichts mit meiner Wohnung gerade zu tun. Ich sitze hier auf dem Stuhl und so weiter und die machen irgendwie Zahlen auf dem Papier, so, ne? Aber das ist wirklich zentrale Geschäftsstrategie gewesen, dadurch Wachstum zu erzeugen und dann auch Gewinne eben jedes Jahr ausweisen zu können. Und jetzt, und das mache ich dann nur kurz, dann könnt ihr wieder auch mal zurückfragen, jetzt ist eben dieses Geschäftsmodell denen komplett auf die Füße gefallen, aber so richtig, ne? Also der Aktienkurs der Vonovia ist, glaube ich, irgendwie um 70% gefallen, erholt sich irgendwie so ein bisschen, ist gerade so ein bisschen stabil wieder. Im Vergleich zu den anderen Aktienkursen der Wirtschaft noch mal viel, viel deutlicher. Ne? Also wenn jetzt Leute sagen, hey, ist doch alles abgestürzt in der Krise. Nein, die Immobilienunternehmen sind am krassesten abgestürzt. Und das führt, die sind jetzt wirklich, wirklich unter Druck gewesen und sind es immer noch. Das zeigt auch, dass sie gar keine Dividende ausgeschüttet haben, beziehungsweise Vonovia hat es tatsächlich trotzdem noch gemacht, eine halbe Dividende ausgeschüttet. Das heißt aber jetzt nicht irgendwie, ist alles gut, es wird nichts mehr ausgeschüttet, sondern die sind so stark unter Druck, dass sie so viel einsparen müssen, dass sie Mieten ums geht nicht mehr irgendwie auch noch erhöhen. Das sind teilweise dann auch irgendwie in den Graubereichen. Verweise ich wieder auch auf wahrscheinlich Gäste, die ihr habt, auf Mietervereine, die das alle gerade, wir lesen es vielleicht auch in den Nachrichten, Berliner Wohnungsbündnis,
genau,
zerschossen das, ja, von verschiedensten Unternehmen, wo sie gesagt haben, ja, wir erhöhen die Miete nicht, aber jetzt sind sie halt raus aus diesem Bündnis. Es führt eben auch dazu, dass sehr viel so an Instandhaltung dann eingespart wird. Es ist einfach an allen Ecken gespart. Und zentral eben auch am Neubau, was sie ja irgendwie eigentlich wohl geplant hatten, Neubau zu machen. Und eben auch wieder den Verkauf von Wohnungen. Das das ist jetzt auch eine Konsequenz, wo man vielleicht auch erstmal denkt, ah, jetzt verkaufen sie es wieder, ist ja ganz cool, so, dann bin ich jetzt nicht mehr bei der bösen XY-Firma. Problem, das ist alles sehr aktuell, ne, dieses Jahr. Problem ist, bei den einigen größeren Verkäufen sehen wir schon, das geht tatsächlich wieder an Private-Equity-Firmen, also an die spul zurück vor 15 Jahren den ganzen Spaß quasi angefangen haben. Und das ist ein bisschen Spekulation, aber aus meiner persönlichen Sicht muss man davor eigentlich so ein bisschen eher Angst haben vor einer weiteren Finanzialisierungswelle, weil diese Akteure haben als Geschäftsmodell einzusteigen, wenn es anderen schlecht geht.
Deswegen nennt man sie ja auch Geierfonds, genau.
Die haben verschiedene Namen schon bekommen, auch von verschiedenen Politikern, aber die haben eben nochmal einen ganz anderen Renditedruck auch. Ja. Also die versprechen ihren Kapitalanlegern teilweise 15-20% Rendite und das passt einfach in diesen lebenswichtigen Bereichen nicht zusammen. Also du kannst mit einem Pfleger, mit einer Arztpraxis, nicht mit einer Wohnung sowas eigentlich nicht erwirtschaften. Und ich glaube, das verstehen auch die meisten Menschen. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen auch die Kernbotschaft, die es geht nicht darum, die Rendite komplett zu verbieten oder irgendwie sowas, sondern in diesen Bereichen ist eine bestimmte Rendite vielleicht normal, ne? Bei Wohnungen vielleicht 2-3%, aber alles darüber ist eigentlich unlogisch, dass du das wirklich erwirtschaften kannst, ohne dass da irgendwie jemand bei ein bisschen irgendwie zu Schaden kommt, beziehungsweise ohne dass irgendwas abgeschöpft wird. So, ne?
Mhm. Ja. Was immer gegenüber dem zum Beispiel auch Vergesellschaftungsvolksbegehren entgegengehalten wird, ist ja zu sagen, also hier geht es jetzt darum, dass dass private Wohnungsunternehmen, die wichtig sind für den Markt, dass die hier irgendwie zurückgedrängt werden sollen oder irgendwas in der Richtung, und die haben eine wichtige Funktion. Jetzt hast du ja sehr eindrücklich nochmal dargestellt, dass sowohl die Finanzialisierung den deutschen Wohnungsmarkt instabiler gemacht hat. Darüber reden wir gleich nochmal, aber ich wollte nochmal auf einen anderen Aspekt eingehen, den du schon so ein bisschen am Rande ja erwähnt hattest. Also wenn wir uns vorstellen, Vonovia und andere sind so gewachsen, weil sie wahnsinnig viele Wohnungen aufgekauft haben, ehemals kommunale Wohnungen in vielen Fällen, die dann privatisiert wurden und dann mit verschiedenen Möglichkeiten, die das Mietrecht so hergibt, also normale Mieterhöhungen, Modernisierungsmieterhöhungen etc., die Mieten maximal zu steigern, dann wird ja trotzdem immer von im politischen Diskurs entgegengehalten, naja gut, aber die sind ja ganz wichtig, weil wer soll denn die ganzen Wohnungen bauen, die Berlin und andere angespannte Wohnungsmärkte brauchen. Mhm. Jetzt ist ganz spannend, dass ihr euch ja auch damit in dieser Studie nochmal genau beschäftigt habt und herausgefunden habt, dass die privaten Wohnungsunternehmen, was jetzt für Leute wie uns, die sich jetzt recht viel damit beschäftigt haben, keine Überraschung ist, ehrlicherweise, dass Vonovia und andere Unternehmen praktisch keine Wohnungen bauen, weil es eben auch gar nicht zu deren Geschäftsmodell gehört. Mhm. Aber vielleicht kannst du das nochmal einfach so ein bisschen darstellen, was bedeutet, die bauen praktisch keine Wohnungen, welche anderen Akteure gibt es dann eher, die Wohnungen bauen, und was ist vielleicht auch die Motivation dahinter, dass Vonovia und andere Unternehmen hier tatsächlich einfach gar nicht investieren?
Ja, genau. Also das, was du gerade gesagt hast, für euch keine Überraschung. Wir haben das in den Geschäftsberichten erstmal ganz platt analysiert. So, das steht einfach in den Geschäftsberichten auch so quasi drinne. Das war nie Teil der Geschäftsmodelle. Ja, die haben hauptsächlich angekauft. Und da gibt es Unterschiede bei diesen Unternehmen. Aber der Großteil dieser Unternehmen hat das tatsächlich auch einfach wirklich gar nicht als Geschäftsmodell gehabt, nicht gebaut. Und das ist halt so ein bisschen entgegen der öffentlichen so Selbstdarstellung oder auch des Verständnisses von vielen, die sagen, ja, man braucht ja dieses Kapital zum Bauen. Diese Akteure, und es gibt ganz, ganz verschiedene Akteure auf dem Wohnungsmarkt auch, ja, die tatsächlich bauen. Aber diese Akteure, die wir analysiert haben, hatten das nie wirklich als Teil, also die hatten es nie als Teil des Geschäftsmodells. Und die haben auch ihr Geld nicht damit gemacht, indem sie Wohnungen gebaut haben, so. Vonovia ist den meisten ein Begriff, so, und die sind tatsächlich die einzigen, die in den letzten Jahren Projektentwickler, das sind also Firmen, die sich wirklich nur auf den Bau konzentrieren und meistens die Sachen auch nicht halten, die haben solche aufgekauft, weil sie tatsächlich ein bisschen in diesen Sektor dann auch einsteigen wollen. Wir haben uns aber auch bei Vonovia dann nochmal das Verhältnis angeguckt. Und da muss man erstmal reingehen, einen Geschäftsbericht auch ausrechnen, was davon wird überhaupt in Deutschland gebaut. Die bauen Wohnungen, die sie quasi to sell, steht dann da. Das sind Wohnungen to sell. Die bauen auch Wohnungen, die sie einfach nur zum Verkauf machen und welche, die sie halten wollen. Und da haben wir dann auch nochmal so ein Verhältnis ausgerechnet, einfach das Verhältnis zwischen Wohnungen, die sie ankaufen, zu Wohnungen, die sie bauen, ist 1:99. Also auf eine neu gebaute Wohnung ist halt 99 angekauft. Da sieht man der Fokus dieses Geschäftsmodells. Es war auch damals nicht auf Bau. Ja, sie haben in dem Geschäftsbericht im letzten geschrieben, dass sie in Planung so und so viel Wohnungen haben. Das war auch einmal in der Tagesschau ganz groß, dass sie die jetzt nicht mehr bauen. Die 60.000 Wohnungen. Das war ein ziemlich cleverer Move so ein bisschen. Ne? Das war in der Tagesschau. Natürlich sehen dann die ganzen Menschen, wow, so viel Wohnungen wollten die bauen, das machen sie jetzt nicht mehr, die bauen bestimmt, die sind bestimmt voll die Bauprofis. Ja, das, also das sind, das, das war in der Vergangenheit einfach nie der Fall, dass sie nur annähernd, also 1.800 war, glaube ich, für Deutschland, ne? Man muss diese Zahlen ja differenzieren, nicht für ganz Europa, Vonovia ist ja in anderen Ländern aktiv, aber so die höhere Zahl, ne? Und Das ist also angewachsen über die Jahre. Das heißt, die haben wirklich erst in den letzten Jahren viel gebaut. Dann, was wir nicht sagen können, weil das in den Geschäftsberichten einfach nicht drinsteht, ist, das heißt wirklich nicht, dass das bezahlbare Wohnungen sind. Beziehungsweise, wie definiert man bezahlbare Wohnungen? Hätte noch ein anderer Experte mal gesagt, er glaubt, dass die die so definieren, dass mal jemand dafür bezahlt hat. Aber eben nicht, dass das in unserem Verständnis jetzt preisgünstige Wohnungen sind, für die wir ja brauchen. Ja? Wir brauchen ja keine Luxuswohnung in diesem Sinne. Wir brauchen ja eigentlich preisgünstigere Wohnungen, so, vor allem in den angespannten Wohnungsmärkten. So, und deswegen, ja, das ist eigentlich das ist die zentrale Nachricht hier auch in der Studie, ne? Also die Rolle im Wohnungsmarkt ist halt das gesellschaftliche Bedürfnis, und das ist jetzt gerade wohl auch der Neubau, ne? Nach meinem Verständnis. Bin jetzt auch kein Wohnbau- oder Wohnungspolitik-Experte, sondern eben diese Finanzmarktbrille. Aber wir haben uns die Finanzmarktakteure angeguckt und die sind es nicht. Mhm. Und ich würde hier an dieser Stelle auch nochmal etwas rauszoomen, weil das sind ja nur ein paar Akteure, die wir uns angeguckt haben.
Ja.
Und die sind auch, also auf Deutschland gesehen, halt wirklich, haben die ja nicht so viele Wohnungen, ne? Also die haben schon extrem viele Wohnungen, aber der Anteil ist, ja. Mhm. Und in einigen Städten sind sie die größten Vermieter. Aber trotzdem heißt es nicht, dass sie ja den ganzen Wohnungsmarkt irgendwie als einzelner Akteur beeinflussen können. Sie tun das, sie haben Einfluss, großen Einfluss. Aber auf die Frage, wenn mal jemand fragt, aber was bedeutet das denn für den ganzen Wohnungsmarkt, gibt es auch interessante Zahlen. Mhm. Also jetzt zoomen wir mal wirklich raus und gucken, und es hat uns in der Analyse ja tatsächlich so ein bisschen auch überrascht, aber auch gefreut. Es gibt Zahlen zum Beispiel von der Europäischen Zentralbank. Mhm. Die haben sich jetzt mal angeguckt, wie institutionelle Investoren, und das ist ein Wort, das steht für all die Akteure, die wir genannt haben. Das sind börsennotierte Wohnungsunternehmen, das sind Private Equity Gesellschaften, es sind Versicherungsunternehmen, es sind Banken, es sind sogenannte Family Offices. Family Offices sind wichtig auch in diesem Bereich. Das ist tatsächlich einfach nur ein Vermögensverwalter, so ein Büro, ein Office von jemandem, der reich ist, so, ne? Family, eine reiche Familie. Diese Akteure nennt man auch institutionelle Investoren. Die haben sie herausgefunden, beeinflussen nachweislich durch ihre, ne, durch ihre Berechnung die Preise in den Märkten, wo sie mehr aktiv sind. So, das ist, ich glaube, nochmal kurz, das ist für uns eigentlich die meisten im Kopf ganz normal. Klar, wenn mehr Geld in diese Märkte fließen, dann erhöhen sie die Preise. Aber da gibt es eigentlich noch gar nicht so richtig so große Makrozahlen, nenne ich das. Deswegen das Rauszoomen, mal gucken auf ganz Deutschland, auf ganz Europa, welche Rolle haben diese Finanzmarktakteure? Und die haben halt gezeigt, dass in den Bereichen, also zum Beispiel tatsächlich auch in Brandenburg, in Berlin, in so Regionen, pro Region, wo die überdurchschnittlich aktiv sind, steigen die Preise mehr, als sie sollten. Das sollten ist wichtig. Die Preise steigen, das ist ein bisschen auch normal, wenn Zuwanderung kommt. Wenn Berlin wächst wirtschaftlich, ne, wenn Berlin Wirtschaftswachstum hat, dann ist auch ein Preisanstieg normal. Das sind so wirtschaftliche Faktoren und soziodemografische Faktoren, nennen die das. Aber der Einfluss, wenn das eben Finanzmarktakteure sind, diese institutionellen Investoren, ist eben, dass die Preise mehr steigen, als sie sollten. Und da kommt dann noch mal eine Nationalbank dazu, nämlich die Deutsche Bundesbank, die auch Zahlen veröffentlicht hat, dass in diesen Großstädten, also in den angespannten Wohnungsmärkten, die Preise 25-40% über dem Niveau sind, das sie sollten. Ne? Mhm. Über dem, so. Und das führt, das ist dieser Makroblick von ganz oben, das führt dazu, dass Leute, die irgendwie, weiß nicht, als Polizistin arbeiten oder als Krankenschwester arbeiten, mehr pendeln müssen, weil sie die wirtschaftlichen Daten passen nicht zu den Preisen fürs Wohnen. Ne? Höhere Wohnpreise, höhere Immobilienpreise führen auch zu höheren Mieten. Das ist ja eigentlich klar. Ne? Mhm. Und das ist so ein bisschen dieser komplette Rauszoom-Blick. Diese Akteure haben sehr viel Geld da reingepumpt, aber die haben jetzt nicht neu gebaut.
Ja.
So. Ja. Das heißt einfach, und das lässt sich dann auch zeigen in den letzten 15 Jahren, das ist eine krasse Entwicklung. Das sind diese Summe an Geld, die reingeflossen ist, ist um 700% gestiegen seit der Finanzkrise. Mhm. Und das meinen wir mit, der Finanzsektor ist so krass gewachsen, der Finanzsektor und seine Akteure tun aber nicht das, was wir irgendwie von denen erwarten, in diesem Falle zum Beispiel Neubau,
ja,
sondern so, die haben das dann eigentlich sehr viel einfach nur gekauft und die Preise sind einfach gestiegen. Und das führt sogar dazu, dass jemand, der jetzt ein Eigenheim bauen will, auch Probleme hat, weil die Baulandpreise so krass gestiegen sind. Ne? Also das ist nicht nur für Mieter und Mieterinnen ein Problem, sondern ein gesamtgesellschaftliches, ja, sorry. Bisschen lang wieder.
Ich glaube, ich würde gerne noch mal ein bisschen bei dem Neubauthema bleiben, weil ich glaube, man kann es ja so zusammenfassen, Vonovia ist nicht Teil der Lösung, sondern sie haben die Situation gerade beim Neubau noch deutlich verschlimmert. Also die Finanzinvestoren, die Finanzialisierung dieses Wohnens hat quasi die Bodenpreise massiv in die Höhe gebracht, da wo sie eben aktiv sind, da wo quasi Finanzakteure auch einen größeren Anteil eben am Immobilienmarkt halten. Das ist, glaube ich, so der eine Effekt. Der andere Effekt, und das hattest du ja, oder da, wo man es wirklich gut zeigen kann, das hattest du ja schon erwähnt, auf eine Wohnung, die Vonovia gebaut hat, kommen 99 Wohnungen, die sie angekauft haben. Das ist ja schon mal ein ziemlich schlechtes Verhältnis, denn ihr habt das ja verglichen mit den landeseigenen Wohnungsunternehmen und das fand ich tatsächlich auch ganz spannend, denn die 6 landeseigenen Wohnungsunternehmen, die ja insgesamt auch weniger Wohnungen halten als die Vonovia als einzelnes Unternehmen, die haben ein Verhältnis von Ankauf und Neubau von etwa 1:1 in dem gleichen Zeitraum gehabt, also zwischen 2017 und 2021. Also da sieht man natürlich, welche unterschiedlichen Ausrichtungen es gibt. Und den dritten Aspekt, den ihr ja auch nennt, und den fand ich auch ganz spannend, ist, dass die Deutsche Wohnen ja in ihrem Geschäftsbericht selber auch schreibt, also einen wirklichen Interesse quasi an einem ausgeglichenen Wohnungsmarkt haben sie eigentlich gar nicht. Also ein ausgeglichener Wohnungsmarkt, der vielleicht eben auch durch den Neubau von bezahlbaren Wohnungen herzustellen wäre, das würde ja quasi auch ihren tatsächlichen Renditeinteressen widersprechen. Und das ist, glaube ich, auch noch so ein Aspekt, den man immer dabei bedenken muss, während du bei den Landeseigenen sagen kannst, okay, die sind eben durch ihre Gesellschafter dazu verpflichtet, dass sie neu bauen. Da ist eben auch der tatsächliche soziale Bedarf wesentlich für ihre Geschäftspolitik. Ist es bei Vonovia und Co. eben tatsächlich die Interesse der Aktionäre. Und das Interesse der Aktionäre ist nicht unbedingt ein ausgeglichener Wohnungsmarkt und eine Stabilisierung des Mietniveaus. Ich glaube, das muss man auf jeden Fall in dieser Debatte auch nochmal deutlich rausstellen. Und ich glaube, das ist auch eine der großen Stärken dieser Studie, dass sie eben aufräumt quasi mit dieser mehr vom Teil der Lösung, mit dieser mehr vom Vonovia und Co. hier bauen unsere Wohnung, die wir brauchen, ne?
Ja, also das Zitat, was du erwähnt hast, ist natürlich so eine Art Goldfund. Wir haben sehr viel die Geschäftsberichte angeguckt, da sind sehr viele, das ist dann halt auch der Sprech so für die Investoren, InvestorInnen. Und das Zitat war da tatsächlich in einem Risikobericht von Deutsche Wohnen war, auch ein deutlicher Anstieg des Neubauvolumens kann sich negativ auf die Preisentwicklung auswirken. Und das ist, genau, ich würde das einfach erstmal auch ganz nüchtern erklären, damit, das ist das Geschäftsmodell, das ist irgendwie kein einfach so böser Willen einer Person oder sowas, jetzt hier irgendwie Neubau zu stoppen oder sowas, sondern das ist wieder eine ganz nüchterne Analyse eigentlich davon, wie das Geschäftsmodell funktioniert. Und wir hatten ja eben darüber gesprochen, dass Bewertungsgewinne, also das ist ja auch der Preisanstieg von Immobilien, wenn du sie hältst, natürlich für dich gut ist. Und für dich als Einzelperson, für meine Omi oder so, die jetzt ihr Haus hält und da drin wohnt und dass das steigt, erstmal irgendwie vielleicht ein ganz schönes Gefühl, das bringt dir nicht wirklich jetzt in dem Moment was. Das ist quasi ja auch eine Geldanlage so für sie. Und davon sprechen wir gar nicht, ne? Das jetzt irgendwie für Einzelpersonen, sondern wir sprechen hier davon, dass es wirklich in großen Stil eine Kapitalanlage für so ganz, ganz große Unternehmen. Und wenn für die so ein Preisanstieg hilfreich ist, so dann schreiben die das quasi so in diesem Geschäftsbericht. Und ja, du hast es gesagt, den Vergleich mit den landeseigenen, wir haben da tatsächlich irgendwie natürlich geguckt, damit diese Analyse, die wir hier gemacht haben, irgendwie auch greifbarer wird. Und dieser Vergleich mit den landeseigenen, haben wir halt geguckt, okay, welche Akteure haben ungefähr so viele Wohnungen wie Vonovia jetzt so, die haben aber, die 6 landeseigenen in Berlin haben irgendwie, glaube ich, noch weniger als Vonovia.
Ja.
Aber einfach um einen Vergleich zu ziehen, so der ist, zu gucken, was heißt das denn, dieses 1:99? Nein, es gibt halt auch Akteure auf dem Wohnungsmarkt und das sind nicht nur die landeseigenen, das sind vielleicht auch die Genossenschaften und so weiter. Und früher waren das auch noch andere Akteure, die es jetzt gar nicht mehr so richtig gibt und die wir vielleicht wieder stärken müssten. Die haben tatsächlich mehr gebaut. Und das wieder einfach nur die quasi die nüchterne Analyse des des Geschäftsmodells. Ne? Und ich möchte nochmal dazu sagen, Vonovia ist ja der Akteur, der wenigstens so ein bisschen, ne? Also da diese Anstrengung jetzt angefangen hat, irgendwie zu bauen, aus welchen Gründen auch immer, ne? Die haben Projektentwickler gekauft. Aber die anderen Firmen, da ist ja auch eine Tabelle in unserem Anhang. Zumindest aus den Geschäftsberichten konnten wir da keine wirklichen Zahlen größer als 100 ziehen. So, LEG hat vielleicht irgendwie auch mal ein paar gebaut. Die anderen haben gar kein Interesse oder so daran. Das ist teilweise dann auch implizit in diesen Geschäftsberichten. Das heißt, da geht es tatsächlich einfach darum, die Wohnung aufzukaufen. Neubau ist, ist quasi, also damit machen die dann eh nicht ihr Geld. So ganz. Mhm. Und deswegen sollte man sich, also das kommt mir vielleicht auch oft in der Debatte persönlich dann einfach ein bisschen zu kurz, nicht darauf Verlassung oder irgendwie falsche Hoffnungen zu machen. So, ne?
Das ist ja auf jeden Fall, finde ich, wirklich nochmal ein spannender Befund. Also ich sag mal, man muss nicht linksradikal sein, um das Geschäftsmodell von Vonovia und anderen Immobilienkonzernen, finanzialisierten Wohnungsunternehmen zu kritisieren. Du hast es ja eigentlich alles aufgezählt. Es geht einerseits natürlich um die Mietenentwicklung für die Mieterinnen und Mieter, die in diesen Wohnungen leben. Es geht darum, wenn man der Auffassung ist, dass Neubau Teil der Lösung ist, dass diese Unternehmen nicht den Neubau schaffen, der tatsächlich gebraucht wird. Und es geht eben auch darum, und das finde ich nochmal einen ganz besonders spannenden Aspekt, weil der noch recht kurz kommt in der Debatte, welchen negativen Einfluss diese Unternehmen eben insgesamt auf den Wohnungsmarkt haben. Und ich glaube, das haben wir alles gerade nochmal wirklich ganz gut herausgearbeitet. Und das steckt ja auch in dieser Studie, die verlinken wir auch natürlich hier nochmal unten in den Shownotes. Die sollte man sich auf jeden Fall nochmal durchlesen. Vielleicht können wir so ein Stück weit gegen Ende nochmal über Handlungsoptionen jetzt sprechen. Die machte ja auch in dieser Studie auf. Also wir haben diese unterschiedlichen Problemlagen gerade beleuchtet, das Geschäftsmodell vor und nach der Krise. Wenn man jetzt der Auffassung ist, also in Berlin wird ja über Vergesellschaftung gesprochen, aber es gibt ja auch andere Möglichkeiten, hier jetzt zu regulierend einzugreifen in den Wohnungsmarkt. Und in der Studie macht ihr einige Handlungsoptionen, die diskutiert werden könnten. Welche sind das? Und ja, genau, welche sind das?
Ja, genau, wie man so in so einer Studie das auch macht, nicht nur einfach Probleme, sondern ein bisschen auch aufzeigen, was kann man denn eigentlich machen. Genau, der Fokus ist natürlich, und das sieht man auch in der Seitenzahl, erstmal auf der Analyse dieses Problems. Und wir maßen uns auch nicht an, bei den Handlungsoptionen das goldene Schwert irgendwie, das ist die Lösung so. Und schade, aus meiner aber. Sicht, schade, ne? Ja, hatten eigentlich auch so angefangen, da finden wir schon was. Aus meiner Sicht ist es auch so, ich glaube, es gibt nicht die eine Lösung. Es ist wie, wenn man ein Haus baut, du kannst auch nicht mit nur einem Werkzeug das Haus bauen. Wir haben das nochmal eingegrenzt, das kann ich direkt jetzt zum Anfang sagen und dann beschreibe ich mal kurz quasi, in welchen Dimensionen wir hier Handlungsoptionen vorgeschlagen haben. Wir sehen halt, wie gesagt, Finanzwende, eine Organisation, die sich vor allem als auf Finanzmarkt und Banken und so weiter fokussierte Organisation sieht und ja auch wirklich eine der wenigen oder vielleicht auch die einzige zivilgesellschaftliche Bewegung ist, die da ein Gegengewicht gegen Finanzmarktakteure gibt. Ne? Also wir haben deswegen uns auf Finanzmarktregeln oder ja Regeln, die die Finanzialisierung an sich eingrenzen, konzentriert. Wohnungsbaupolitik, Mietenpolitik haben wir auch reingeschrieben. Das sind wichtige, wichtige Punkte, die wir aber gar nicht auflisten, sondern einfach sagen, das ist jetzt auch nicht unsere Expertise, kann man, glaube ich, ganz klar so sagen. Da gibt es andere Akteure, ne? Ja, den Deutschen Mieterbund und so weiter und so fort, Wohnungsbaupolitiker und Mietenpolitiker, die da Regeln erstellen. Wir haben hier erstens paar Handlungsoptionen aufgezeigt, wie man finanzialisierte oder auch, man kann es auch extraktive Geschäftsmodelle nennen, also Geschäftsmodelle, die wir hier ja beschreiben, die eher was rausziehen, als das Problem zu lösen, wie man die noch ausbremsen könnte. Mhm. Zweitens, es wird oft missverstanden, Wohnraum als Anlageklasse unattraktiver machen. Wieder, es geht nicht darum, dass meine, eure Omi, Oma ihr Haus nicht mehr kaufen kann und das auch als Geldanlage sehen kann oder so, oder dass man drei Häuser oder, ne? Also es geht da wirklich nicht um die kleineren Akteure, sondern es geht um diesen Trend, dass große Kapitalsammelstellen, das sind riesige Akteure, ne? BlackRock, Blackstone, sind vielleicht Namen, die Leute kennen, die Wohnen jetzt als eine Anlageklasse identifiziert haben in den letzten Jahren, dass es für die unattraktiver wird, dort reingehen zu können und nur was rauszuziehen. So, wenn sie reingehen, dann sollen sie auch zur Lösung beitragen. Ne? Also, mhm. Und das heißt Wohnraum als Anlageklasse regulieren. Es also unattraktiver machen, dort was rauszuziehen. Und das Dritte, das haben wir auch nochmal als Dimension aufgeschrieben, wir bräuchten eigentlich für all diese Punkte erstmal auch Transparenz und noch mehr Standards. Und wir haben eben auf Gesamtbundesebene erstmal geguckt für Regulierung. Also es gibt ja ganz viele Regeln, die auf Städteebene, kommunal und so sind. Und sind dann eben auch geguckt, was kann man halt auf europäischer Ebene eigentlich machen. Und ihr könnt gerne fragen, sonst würde ich zu jedem vielleicht mal so ein Beispiel noch setzen. Mhm. Also dann fange ich erstmal von unten an zum letzten. Für Transparenz und Standards braucht es erstmal ein umfangreiches Transparenzregister, das auch genutzt werden kann von zum Beispiel auch Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die mit denen wir auch gesprochen haben und die halt wirklich aufgrund des Datenproblems in Deutschland, also es gibt keine ausreichenden Analysemöglichkeiten zu sagen, wem gehört wirklich was und wie viel und wer sind diese Akteure, das erstmal zu schaffen. Weil ohne das kann man auch gar nicht wirklich perfekte Lösungen bringen. Das braucht man. Die Wissenschaftler, mit denen wir noch gesprochen haben, die haben das zum Beispiel in England geschafft. So. Mhm. Die konnten da zeigen, weil es ein besseres Transparenzregister gibt, also ein besseres Register darüber, wem was gehört, konnten zeigen, in England ist das, glaube ich, jetzt auch bekannt, da gibt es ganz viel nochmal so Probleme auch mit Oligarchen. Ne? Also Abramovich gehörte der Verein Chelsea, der Fußballverein und da ist nochmal ganz viel, was wir auch in Deutschland haben, aber das Problem halt mit Briefkastenfirmen. In Deutschland haben wir es auch sehr groß und das will ich nicht sagen, dass es in England schlimmer ist. Aber die konnten halt zeigen, dass Briefkastenfirmen, die Immobilien haben, zu so und so viel Prozent höheren Preisen und Mieten führen konnten. Mm-hmm. Weil sie eben wussten, wem was gehört. So, das können wir in Deutschland nicht. Dann, genau, das ist erstmal also der Bereich der Transparenz und den neuen Standards. Das war die dritte Handlungsoption, die wir hier aufzeigen. Ganz nüchtern versuchen wir das. Das andere war, Wohnraum als Anlageklasse unattraktiver machen. Da sind erstmal vor allem auch steuerliche Regeln drin. Und das sind Steuerprivilegien. Da gibt es auch schon ganz tolle andere Forschung. Und da gibt es auch weitere Experten, wie das Netzwerk Steuergerechtigkeit zum Beispiel, die da tatsächlich wirklich auch die tiefe steuerliche Expertise haben. Mhm. Aber da geht es darum, dass es Steuerprivilegien im Immobiliensektor gibt, wo sich, ob das jetzt deutsche oder internationale, aber ich gebe mal als Beispiel einfach nur internationale Investoren aus einem Land, vielleicht irgendwie aus China, gucken, wo kann ich mein Geld anlegen und dann gibt dir so ein Vermögensberater und sagt, guck mal, da in Deutschland, da gibt es diese coolen Privilegien, das gehen wir da rein. So, ne? Und dazu gehören verschiedene steuerliche Maßnahmen, um diese Privilegien halt zu stoppen, weil das hat wirklich keinen Grund, diese zu haben, weil wir haben ja gerade schon gesehen, diese Leute führen jetzt nicht zu mehr Neubau, also warum sollen wir da irgendwie privilegieren? Und dann, ich glaube, das beste Beispiel hier für Leute, weil sie es vielleicht auch schon mal gehört haben, ist halt die Share Deals. Mhm. So, die Share Deals, das bedeutet, wenn ich als Einzelperson ein Haus kaufe, muss ich Grunderwerbssteuer zahlen. Und die ist in manchen Bundesländern 6% oder so. Aber wenn ein großes Wohnungsunternehmen über 300 Wohnungen oder so verkauft, aber das als Unternehmen verkauft, du verkaufst dann das Unternehmen, nicht die Wohnung, die gehören aber zum Unternehmen, dann sparst du dir diese Grunderwerbsteuer. Und das wird Share Deal genannt. Und das ist so ein Beispiel. Das wurde reformiert, aber also es steht jetzt nicht in der Studie, aber ich habe selber ein bisschen gesammelt in der Immobilienzeitung, da es gibt immer noch Share Deals, obwohl jetzt gerade Krise ist. Ne? Also die sind nicht weg, obwohl da auch eine Reform stattgefunden hat. Es steht auch im Koalitionsvertrag, dass das reformiert werden soll. Bis jetzt ist es nicht geschehen. Und genau, bevor ich zu lange, es gibt dann eben noch weitere Handlungsoptionen. Ihr könnt gerne vielleicht erstmal fragen, ob zu einer bestimmt nochmal was sollt.
Na, ich glaube, besonders interessant ist natürlich der Punkt, wie diese extraktiven Geschäftsmodelle auch noch ausgebremst werden können. Also Vergesellschaftung ist jetzt ein Thema, was in Berlin eine große Rolle spielt. Da positioniert ihr euch jetzt nicht direkt kritisch, würde ich sagen, in der Studie, aber das ist jetzt nicht das, was als allererste Handlungsoption aufgemacht wird. Vielleicht diskutieren wir aber erstmal über andere. Also welche Möglichkeit gibt es, diese Geschäftsmodelle, die man aus unterschiedlichen Gründen kritisieren kann, auszubremsen oder aber auch andere Geschäftsmodelle, die eben anders funktionieren auf dem Wohnungsmarkt, die zu stärken? Mhm.
Genau, also der Hintergrund der einen Handlungsoption, die heißt Wohngemeinnützigkeit, ist erstmal so ein bisschen, wenn wir die Uhr zurückdrehen könnten, dann würden diese Wohnungen gar nicht in der Hand dieser finanzialisierten Akteure sein. Und das war früher so. Wir hatten ja, du hattest ja zum Glück schon mal die Geschichte so ein bisschen aufgezeichnet. Früher waren die Wohnungen in der Hand von Leuten, die eben nicht so auf die Shareholder Value fokussiert waren. Und das war, weil es auch die Wohngemeinnützigkeit damals gab. Das heißt, wir haben auch die neue Wohnungsgemeinnützigkeit reingeschrieben erstmal. So als Grundidee, das ist Steuerbefreiung oder Förderung für dich als Wohnungsunternehmen. Und dagegen gibst du eben die Gewinnausschüttung bis zum bestimmten Level auf. Und zwar diese Gewinnausschüttung, die quasi über diesem Niveau sind, die man eigentlich machen kann. Und sagst dann halt, ich reinvestiere das. Und das Geld fließt nicht raus an die Aktionäre. Wir hatten gar nicht gesagt, wer die sind. Im Grunde sind das reiche Menschen oder eben genau diese Kapitalsammelstellen wie BlackRock und so, Blackstone. Das sind nicht irgendwie, was viele immer denken, deine Rente, weil du ein ETF gekauft hast, ein Anlageprodukt. Das ist zum Teil, aber es ist eben nicht der größte Teil, sondern du investierst es zum Beispiel in Neubau wieder rein. So, dazu gehört auch die Vergesellschaftung, ne? Also dieses Zurückdrehen. Und genau, persönlich bei der neuen Wohnungsgemeinnützigkeit würde ich dazu sagen, das ist halt so, die Grundidee ist wirklich das Wichtige, ne? Aber es ist nicht so wirklich realistisch gerade, vor allem wenn das eben nicht verpflichtend ist, weil wer geht denn als Wohnungsweg geht da ja nicht freiwillig rein, ne? So, das ist so meine Sicht ein bisschen darauf. Eigentlich müsste man sowas verpflichtend machen und es gibt ja auch irgendwie Ideen, dass man in so Bereichen der Daseinsvorsorge und so weiter einfach die Ausschüttung, die möglich sind, die Gewinne, die möglich sind, auch begrenzt. Dass man sagt, bei Pflegepraxen, wenn du da reingehst, dann ist bis zu einem bestimmten Level eine Rendite von 3-4% oder so, das ist normal, ne? Also wenn du was investierst, willst du auch was zurückbekommen und so weiter. Das gehört irgendwie zur sozialen Marktwirtschaft dazu, wenn wir jetzt in diesem Rahmen sprechen. Aber alles darüber ist ein Deckel, so, ne? Und das ist eben mein Punkt so ein bisschen aus meiner Sicht zur Wohnungsgemeinnützigkeit. Das muss verpflichtend sein. So Vergesellschaftung geht ja auch in diese Richtung. Das ist eben erstmal, dass die Uhr quasi ein bisschen versuchen zurückzudrehen und das Ganze dann in die Hände von Akteuren zu geben, die eben nicht an der maximalen Gewinnausschüttung interessiert sind, sondern an der Wohnraumbewirtschaftung, ne? Wir haben die Vergesellschaftung da deswegen eingeschrieben. Wir haben an sich ja die Regeln jetzt nicht auf Städteebene oder so. Deswegen ist da jetzt irgendwie keine ganze Seite über Vergesellschaftung. Es ist für keine dieser Maßnahmen. Also, ich würde nicht sagen, dass das haben wir einfach nüchtern betrachtet, was es für Optionen da gibt. Genau, und ich finde es halt auch wichtig, aber das habt ihr, glaube ich, auch und schon so oft gesagt, natürlich bei der Vergesellschaftung musst du, und das ist ja wohl anscheinend auch irgendwie möglich, Preise zahlen, die nicht die Marktpreise sind. Weil sonst machst du das ganze Problem noch größer. Und weil dann rettest du die ja. Und das ist ja quasi auch bei dem Deutsche Wohndeal so, da haben ja Aktionäre auch einfach den Marktpreis bekommen. Die haben sich ja eigentlich gefreut. Also wenn die jetzt zurückblicken und sagen, kurz vor der Krise habe ich hier noch meine Wohnung zu so einem krassen Preis verkauft. Genau, also das sagen, da gibt es ja auch die Kommission hier in Berlin, mit ein paar dieser Wissenschaftler haben wir dann ja auch noch gesprochen und so.
Nee, ich denke, also, das ist auch ein wichtiger Punkt. Ja. Also, na klar, ich meine, es gab ja auch mal diese Behauptung, Vergesellschaftung als Verheißung und das ging dann, glaube ich, tatsächlich um den Rückkauf zu Marktpreisen, was, glaube ich, tatsächlich keine gute Option wäre.
Ja. Spannend finde ich aber nochmal den Aspekt, wir haben ja ganz viel über Private Equity Fonds, du hast ja schon auch ein bisschen was gesagt, die nochmal auch auf anderen Wege zu regulieren. Wie könnte sowas funktionieren? Sicherlich auch was auf europäischer Ebene nochmal angegangen werden müsste.
Ja, genau. Private Equity Fonds an sich Akteure, die eben nicht nur im Wohnungssektor aktiv sind, sondern immer mehr auch in andere wichtige Sektoren sind, wo Leute, glaube ich, sagen, wenn du denen das jetzt auf der Straße erzählst, das hätte ich niemals gedacht. Mhm. Diese Akteure, das und das in der Arztpraxis, das macht doch gar keinen Sinn. So, ne? Aber das ist Realität so. Das haben wir in den anderen Studien beschrieben. Und das, was man da regulieren muss, ist erstmal die Tricks, die sie anwenden. So. Du kannst Private Equity Fonds jetzt nicht einfach so verbieten, würde ich sagen. Du kannst es auch irgendwie sagen, die sollen jetzt in Deutschland so und so viel Gewinn nicht machen. Die haben ganz viele verschiedene Teile ihrer Firma in verschiedenen Steueroasen. So, da müsstest du in den Steueroasen was regulieren. Was man aber machen kann, ist erstmal für Sektoren Regeln aufzustellen. So, dass man könnte zum Beispiel, das hatte ich gerade gesagt, diese Idee, dass man Ausschüttungen auch begrenzen könnte in verschiedenen Sektoren. Das haben wir jetzt nicht in dieser Studie, das ist nur so als Idee. Was wir in diese Studie als Vorschläge reingeschrieben haben, ist eben, dass Private Equity für ihr Verhalten auch haftbar gemacht werden müssen. So, Private Equity Unternehmen funktionieren so, dass sie sehr, sehr viel über Schulden arbeiten. Das heißt, sie nehmen sehr hohe Schulden auf, um Ankäufe zu finanzieren. Und dann, das ist jetzt der Zauberstab aus der Trickkiste, übertragen sie die Schulden auf das Unternehmen, was sie gekauft haben. Mhm. Und zum Teil verkaufen sie dann auch noch die wertvollen Sachen dieses Unternehmens und schütten sich das Gewinn aus. Zum Beispiel haben sie von Pflegeheim die Immobilie einfach verkauft, an einen anderen Teil ihres Geschäftes. Und dann hat das Pflegeheim Miete gezahlt an sie. So. Und am Ende verkaufen sie das. So, das ist normalerweise ein Rahmen von 5 bis 7 Jahren. Manchmal halten die auch sowas länger. Aber Private Equity Fonds funktionieren so, dass die Geld einsammeln, von reichen Menschen hauptsächlich, verschiedenen. Eigentlich haben die immer so eine Grenze, 50.000 oder so. Es gibt, ne? Wir können da jetzt, glaube ich, nicht rein. Ich weiß nicht, wie viel ihr im Konto habt oder so. Aber die sammeln das Geld ein und versprechen dann aber, dass sie es irgendwann wieder zurückzahlen. Also zum Beispiel in einem Rahmen von 7 Jahren mit einer bestimmten Renditeerwartung. Und wir sagen zum Beispiel hier in der Studie, man könnte das so machen, dass wenn sie das so ein Unternehmen so kaputt machen und sparen und das dann verkaufen, haften sie aber weiter, noch länger dafür, was da kaputt gegangen ist. Also nicht einfach schnell rein und dann ein bisschen so zusammensparen und wieder raus. Mhm. Und das ist, da gibt es zum Beispiel ein paar Sachen, die man auf europäischer Ebene dann besser machen kann. Ich hatte ja auch gesagt, also vor allem profitieren diese Akteure auch von Steuervermeidung. Und das sind also eine Anzahl von Regeln, wo einfach viel mehr Fokus drauf muss auch. Ne?
Ich glaube auch, vielleicht auch als Schlusswort, ich meine, du hast es ja, und das fand ich auch sehr spannend in der Studie, du hast es ja auch erläutert, dass Private Equity Fonds in der Krise aktuell ja auch zu einem neuen, alten Akteur werden könnten, denn Berlin kennen wir ja leider Private Equity Fonds sehr, sehr gut. Cerberus war damals quasi der Erwerber ja der Wohnung, der privatisierten GSW, die ja heute dann in größten Teil zur Deutschen Wohnen gehören. Und ich glaube, dass neben diesem Neubauthema auch dieser Blick auf die Private Equity Fonds, glaube ich, etwas ist, was die Studie ja auf jeden Fall auch herausarbeitet, dass man jetzt in der Krise vielleicht tatsächlich da wieder einen neuen alten Akteur auf den Wohnungsmärkten beobachten kann. Und deswegen finde ich das auch total spannend, dass man sagt, okay, vielleicht ist ja auch jetzt die Zeit, da wieder stärker darüber zu diskutieren, was kann man eigentlich da tun und warum ist es jetzt eigentlich gerade auch vielleicht wieder attraktiv, in den deutschen Wohnungsmarkt zu investieren, weil es vielleicht zu wenig Regulierung gibt. Ich würde sagen, ich habe sehr, sehr viel gelernt in dieser Folge. Ich danke dir, Joram, auf jeden Fall für die sehr, sehr spannende Analyse. Was Nika schon meinte, ihr solltet auf jeden Fall in diese Studie gucken. Ich habe sie wirklich mit sehr, sehr großem Interesse gelesen. Und ja, wir freuen uns auf jeden Fall weiterhin von Finanzwende zu hören. Und danke, dass du da warst.
Ja, danke euch. Wir versuchen, ein Auge drauf zu behalten, wie sich das weiterentwickelt, genau. Ja. Mit dem Private Equity Fonds, hast du gerade gesagt. Ich freue mich auf jeden Fall drauf und auch auf die zukünftigen Folgen, die ihr noch so aufnimmt.
Danke.
Vielen Dank. Bis dann.
Tschüss.